yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Watch the Skies. Und natürlich wieder an meiner Seite einmal der Jaco. Hallo Jaco.
Hallo zusammen.
Und einmal Ding Dong.
Servus.
Wir haben uns wieder einen Film rausgesucht. Wir hatten jetzt ein bisschen, das wisst ihr noch nicht, weil noch nicht alle Podcasts raus sind, aber wir hatten ein bisschen Weihnachts-Neujahrspause jetzt und hatten uns eigentlich für Ende des Jahres einen Film vorgenommen im Double Feature, also zwei Filme. Und zwar einen absoluten, ja, darf ich sagen, Action-Klassiker? Ja, ne?
Natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Und zwar haben wir uns rausgesucht gehabt, da hatten wir irgendwie alle Bock drauf, die Klapperschlange aus dem Jahr 1981 und wollten natürlich dann auch die Fortsetzung machen, Flucht aus L.A. Da sage ich gleich noch was zu, weil ich es den zweiten Teil nicht geschafft. Egal. genau, deswegen konzentrieren wir uns heute hauptsächlich natürlich auf den ersten und ich kann schon mal vorweg sagen, es ist auf jeden Fall ein absoluter Klassiker und ich habe den gestern im Rewatch gesehen und freue mich schon drauf, mit euch darüber zu sprechen. Und der Film beinhaltet natürlich viel, viel, was wir jetzt hier auch schon so ein bisschen an anderen Filmen besprochen haben. So ein bisschen so ein apokalyptisches Setting, kann man schon sagen. So eine Dystopie, so eine Gesellschaft, die sich am Rande befindet. Und gleichzeitig irgendwie so ein Setting, was so ganz neu, also vor allen Dingen damals, total neu war und was ganz Einmaliges produziert hat. Genau, vielleicht so ein paar Kerndaten. Wie gesagt, auf Deutsch die Klapperschlange, im Original Escape from New York. Unter der Regie von John Carpenter, unter dem Drehbuch von John Carpenter, unter der Musik von John Carpenter. Das kann man schon mal sagen.
Multitalent.
Mit der Hauptbesetzung, eine richtig gute Besetzung, haben wir auch gerade nochmal festgestellt. Kurt Russell in einer seiner ersten anderen Rollen, die so vor allen Dingen seinen Durchbruch auch dazu geführt haben, dass er seinen Durchbruch hatte in Hollywood, in einer absolut ikonischen Rolle auch Lee Van Cleef, der war aber da schon eine Legende, ehrlich gesagt, genauso wie Ernest Borgnine, aber dann haben wir auch Donald Pleasence in der Hauptrolle und unter anderem auch in der Nebenrolle Harry Dean Stanton und auch die Nebenrollen abseits davon alle richtig gut besetzt. Genau, das so ein bisschen am Rande. Wir gehen aber gleich nochmal ein bisschen genauer auf so ein bisschen vielleicht den Umrandungen des Films ein und was für einen Impact der vielleicht auch hatte. Genau, aber Ding Dong, vielleicht bevor wir jetzt auch selber nochmal sagen, wie wir zu dem Film stehen, kannst du vielleicht sagen, worum geht's denn überhaupt in dem Film?
Das kann ich in der Tat tun, denn ich habe wieder etwas zusammengeschrieben. Wir schreiben das Jahr 1997. Das Stadtbild von New York hat sich massiv verändert. Grund dafür ist, dass die Verbrechensrate Ende der 80er Jahre um desaströse 400% angestiegen ist, was die Regierung dazu veranlasste, den New Yorker Stadtbezirk Manhattan einfach aufzugeben und ihn mit einer 20 Meter hohen Mauer zu umschließen. Zusätzlich wurden sowohl die Wasserwege als auch sämtliche Brücken vermint. Manhattan und alles, was sich darin befindet, ist nunmehr ein gigantisches Gefängnis. Aber eines ohne Wärter. Es ist eine gesetzesfreie Zone, in der Anarchie, diverse Gangs und das Recht des Stärkeren vorherrschen. Eine Chance auf Resozialisierung gibt es nicht. Wer einmal in diesen Knast landet, kommt nicht mehr heraus. Blöd nur, wenn ausgerechnet das Flugzeug des Präsidenten, die Air Force One, mit ihm selbst an Bord von Terroristen entführt und über Manhattan zum Absturz gebracht wird. Das Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten von Amerika sitzt nun mit Unmengen an Schwerverbrechern in seinem eigenen Gefängnis fest. Nur ein Mann kann den Präsidenten aus der Todeszone herausholen. Sein Name Snake Plissken. Ein einäugiger Ex-Elite-Soldat und verurteilter Verbrecher, der ohnehin nach Manhattan hätte verlegt werden sollen. Man macht ihm ein Angebot. Er rettet den Präsidenten und hält im Gegenzug Straffreiheit. Aber die Zeit drängt, denn Snake stehen für die Erfüllung seiner Mission nicht einmal mehr 24 Stunden zur Verfügung.
Vielen lieben Dank. Ich bin ja dafür, dass du ab sofort irgendwie für Hörbücher auch gecastet wirst.
Wollte ich gerade sagen. Der bewirbt sich doch quasi.
Oder so Kino-Werbung demnächst. Im Kino. Sehr gut. Genau. Danke dafür. Genau, wie stehen wir tatsächlich zu dem Film? Ich fange mal einfach an. Ich fand damals, als ich das erste Mal Snake Plissken gesehen habe und ich überlege gerade, ob ich den zweiten Teil vor dem ersten gesehen habe. Nee, ich habe den ersten zuerst gesehen.
Oh Gott, das furchtbar.
Genau, ich fand das sehr. Aber da kann ich leider was zu sagen.
Ja, und
auf jeden Fall war Kurt Russell damals in dieser Figur der Snake Plissken eine der geilsten Figuren, die ich je gesehen habe. Und ich fand den so cool, dass ich damals als kleiner Bub in den 90ern, wo ich den Film gesehen habe, tatsächlich wie Snake sein wollte.
Du hast den Auge rausgepult?
mein Gamer-Tag bis heute ist tatsächlich Snake. Das kommt tatsächlich von diesem Film, von dieser Rolle. Und ja, ich fand auch die Augenklappe sehr stylisch. Und ob ich mir dann für ein Auge ausgepult hätte, weiß ich wahrscheinlich eher nicht. Aber einfach richtig, richtig gut. Und ich habe ihn ja gestern im Rewatch gesehen auf 4K das erste Mal, was sich sehr, sehr gelohnt hat, ehrlich gesagt. Und dabei ist mir nochmal aufgefallen, gerade die erste Hälfte, zur zweiten Hälfte sage ich dann später nochmal was. Holy shit, der Film ist immer noch richtig, richtig stark an vielen, vielen Stellen und hat immer noch einen richtig guten, eine gute Einleitung und wie er anfängt und sowas, das hat mich wieder richtig mitgenommen. Und vor allen Dingen der Soundtrack von John Carpenter ist einfach so ikonisch. Zum zweiten Teil muss ich gestehen, ich habe ihn jetzt ja nicht nochmal geguckt. Vielleicht war auch innen drin in mir etwas, was sich dagegen gesträubt hat, weil ich den auch relativ früh oder Ende der 90er, als er quasi dann gekommen ist, gesehen habe und ihn damals cool fand. Ob das heute noch so ist, wage ich sehr, sehr stark zu bezweifeln. Und ich habe mir auch schon bestätigen lassen von euch beiden, dass das nicht so ist.
Das stimmt überhaupt nicht.
Stimmt.
Das hat doch nicht bestätigt.
Stimmt, von Jacko, ja, okay. Genau, also von daher, aber in der Erinnerung, die Stimme der Vernunft, genau. Aber aus der Erinnerung heraus hat er auch mehrere Momente, die mir einfach so im Gedächtnis geblieben sind, dass ich auch sage, dass ich aus der Erinnerung heraus den Film auch richtig gut fand und einfach es schön fand, diese Figur nochmal erleben zu können und erleben zu dürfen. Und Kurt Russell ist einfach eine coole Sau in dieser Rolle. Das soll es zur Schwärmerei von meiner Seite aus gewesen sein. Und vielleicht gebe ich jetzt mal ab an Jakob.
Ja, bitte. Ne? Wo fange ich an? Also ich habe den Film, ich weiß genau, weil ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Das ist ja auch relativ selten. Also zum einen ist es derselbe Jahrgang wie ich. Ne? 1981, ein wunderbarer Jahrgang. Ne? Und ich habe den Film aber zum ersten Mal gesehen 1994. Und das kann ich so präzise sagen, da ich damals gerade in die 7. Klasse gekommen bin und da halt auch auf eine neue Schule gekommen bin und neue Freunde gefunden habe. Und das war die erste Übernachtungsparty bei einem neuen Schulkamerad. Und der hatte den Film auf Video, beziehungsweise sein Stiefvater. Da war ich damals 12 oder 13, je nachdem, wann das genau war in dem Jahr. Und er meinte, dieser Film ist cool, den gucken wir jetzt. Und ich fand den mega. Also ich war unfassbar beeindruckt von diesem Film. Und der lief ja damals auch, das war halt Mitte der 90er, da lief der ja schon im Fernsehen rauf und runter und konnte mir den auch relativ einfach dann auch selber auf VHS aufnehmen. Und ich habe den über die Jahre immer wieder geguckt. Das ist vielleicht einer der Filme, die ich seitdem bis heute am vielleicht regelmäßig geguckt habe, weil immer mal in so ein paar Jahren Abstand und damals sowieso auf VHS, da hat man ja alles, was man hatte, ja, zu Tode geguckt, weil man hat ja nicht so viel gehabt. Ne? Klingt so ein bisschen wie so ein DDR-Spruch, wir hatten ja nichts, aber es war ja so. Ne? Es war ja nicht Streaming und man hat irgendwie tausende von Blu-rays im Regal, man hat halt diese, weiß ich nicht, 50 VHS und die hat man halt geguckt bis zur Vergasung. Und da waren die Klapperschlangen ganz oft dabei. Ja, ich habe diesen Film geliebt, aber es war immer so, das ist nicht mein Lieblingsfilm. Also hat immer so ein Schniff vielleicht gefehlt, den ich nie genau ausmachen konnte. Und ich habe ihn jetzt wieder geguckt, nach ein paar Jahren Abstand, auch in 4K übrigens. 4K ist hervorragend bei dem Film. Und wieder dachte ich, naja, vielleicht wird es jetzt ein Lieblingsfilm. Ist es wieder nicht geworden. Warum? Werde ich bestimmt erwähnen, aber im Grunde ist das ein großartiger Film, ein absolut innovativer Film für seine Zeit. Und ich bin ja auch ein absoluter John Carpenter Fanboy, also von dem John Carpenter, den es damals gab. Ich finde ja, das ist so 1976 bis 82. Das waren so 5 Filme, 5 Meisterwerke, also seine Kinofilme, die TV-Filme nehmen wir mal raus. Aber so Assault on Precinct 13, Halloween, The Fog, die Klapperschlange und das Ding aus einer anderen Welt, das sind 5 Genre-Meisterwerke am Stück. Und das muss ihm erstmal einer nachmachen. 5 B-Genre-Meisterwerke.
Ja.
Und da fügt er sich ja nahtlos ein. Also hätte der Mann da so, der hätte auch sterben können 1983. Man hätte es geschafft. Nein, aber das wäre dann der beste Regisseur der Welt, Punkt. ist halt nicht so. Ich freue mich, dass er noch lebt. Also so ist ja nicht. Ne? Aber wäre er dann von uns gegangen, wäre er makellos gewesen.
Dann hätten wir John Carpenter's Vampire verpasst.
Nein, nein, es ist ja nicht so, dass er danach keine guten Filme mehr gemacht hat. Also ich finde zum Beispiel Die Mächte des Wahnsinns ein sehr unterschätzter Film. Das ist sein bester Film nach denen.
Oder Ghosts of Mars.
Oder Sie leben.
Ghosts of Mars.
Der ist maßlos unterschätzt.
Maßlos. Und Sie leben finde ich persönlich overrated.
Oh, ich bin da aber tatsächlich bei Chaco. Irgendwann kommt ein Podcast darüber.
Ne? Dafür finde ich andere von Ihnen, die viele nicht mögen, finde ich deutlich besser. Jagd auf einen Unsichtbaren ist sehr gut. Finden viele nicht. Aber ist ja auch ein anderes Thema jetzt. Aber ja, nach 82, da war er auf seinem absoluten Peak. So. Ja, okay. Das waren jetzt meine paar Cents dazu. Da kommt noch ein bisschen mehr, aber erstmal Ding.
Okay, dann mache ich weiter. Ich glaube, ich bin mir sogar relativ sicher, ich habe ein bisschen überlegen müssen, dass ich Escape from L.A. vor Escape from New York geguckt habe. Weil ich hatte die VHS-Kassette von Escape from L.A. und ich hatte aber die DVD von Die Klapperschlange. Und zwar war das aus so einer Fernsehzeitschrift, so Computerzeitschrift oder so. Da gab es ja früher als diese, wo so eine DVD mit bei war von einem Film. Und davon hatte ich Die Klapperschlange. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich zuerst den zweiten Teil gesehen habe. Ja, mir geht's ein bisschen wie euch. Ich glaube, ich werde den Film auch tatsächlich am schlechtesten von uns drei bewerten. Dabei ist Die Klapperschlange durchaus aus filmhistorischer Sicht ein einflussreicher Klassiker, den ich auch wirklich gerne mögen würde, und zwar mehr, als ich es tatsächlich tue.
Mögen würde? Also was heißt du?
Ich mag ihn, aber ich würde ihn halt echt lieber mögen. Weißt du, so für das, was er ist, ne? Aber es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Einer der Gründe, den haben wir eigentlich schon gerade angeteasert, das ist die zweite Hälfte.
Das kann ich mal an der zweiten Hälfte festmachen. Ich glaube, ich weiß, worauf wir hinaus wollen. Aber ich lasse euch erstmal.
Genau. Deshalb, ja. Wieso, weshalb, warum? Gleich mehr dazu.
Ja.
Okay, ja, danke euch schon mal. Genau. Dann, du hast gerade schon angesprochen gehabt, also, ne, was für ein wegweisender Film das damals auch war. Man muss sich ja mal zurückversetzen, das Jahr 1981. Wir hatten gerade die 70er Jahre hinter uns. Und ihr erinnert euch vielleicht so ein bisschen, was da so an Actionfilmen gelaufen sind. Da war noch, da wurde halt der Colt noch rausgeholt und damit rumgeballert, so mehr oder weniger. Also das war halt noch nicht so das Actionkino, was wir vielleicht so aus der Moderne heraus kennen. Und ich glaube tatsächlich, oder bin feste über Meinung, dass die Klapperschlange sehr dazu beigetragen hat, dass in den 80er Jahren sich der Actionfilm dann auch so gewandelt hat. Ne? Also vielleicht auch ein bisschen ruppiger, bisschen schneller, düsterer noch weit viel mehr und markante Sprüche und markante Actionhelden.
Schneller gar nicht mal, weil ich finde, die Klapperschlange ist ein sehr langsamer Film tatsächlich, was mich überhaupt nicht stört. Deswegen so als Actionfilm würde ich den noch nicht mal so unbedingt bezeichnen. Da kamen dann andere Filme hinterher.
Ja.
Aber dieses Ikonische, dieses Anti-Helden etablieren, genau. Da bin ich voll bei dir, ja. Weil das war Next Level. So. Und was du auch sagst, der Revolver rausholen. Also Carpenter ist ein bekannter, bekennender Western-Fan. Und hat ja viele seiner Filme beruhen ja auf Western.
Mhm.
Also, Assault on Precinct 13 ist ja quasi ein Remake von
Rio Bravo.
Mehr oder weniger. Und die Klapperschlange, man erkennt da auch deutliche Western-Anleihen. Also nicht umsonst spielt der Lee Van Cleef, glaube ich, einer seiner letzten Rollen.
Mhm.
Und Kurt Russell ist so ein bisschen mit der Augenklappe, vielleicht auch John Wayne in True Grit.
Mhm. Stimmt, das könnte sein. Könnte sein, ja.
Ganz deutlich merkt man es ja beim zweiten, da ist ja nochmal eine Schippe draufgesetzt, was die Western-Vibes angeht.
Ja, da auch nochmal, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ja, ist so. Also die Western-Anleihen, die waren bei Carpenter immer drin in seinen früheren Filmen, später auch noch, aber da hat man es nicht so gemerkt, weil die Filme nicht so gut waren, ist leider so. Aber hier war es schon noch deutlich. Aber so, dass man es nicht als Western sehen muss, das war auch die Stärke von Carpenter, einfach so dieses Science-Fiction und Horror ist es hier nicht so, aber dieses Science-Fiction-Genre so ganz anders zu interpretieren, als es andere gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Und sehr fresh. Also ich finde, die Idee von Die Klapperschlange ist sensationell. Das ist so eine grandiose Grundidee. Diese Prämisse ist bockstark. Und das macht, glaube ich, deswegen wirkt der Film auch in der ersten Hälfte vielleicht stärker als in der zweiten. So. was er so meint. Ich finde das nicht unbedingt, aber da liegt es vielleicht. Weil du am Anfang mit diesen tollen Ideen einfach überrannt wirst und denkst dir, boah, ist das geil.
Das kann durchaus sein. Wollen wir eigentlich direkt spoilern? Ich meine, der Film ist ja jetzt schon ein bisschen...
Spoiler... Wir können einen Spoiler schon mal machen. 1997 ist Manhattan kein Gefängnis geworden. Ich habe den Film 1994 gesehen und dachte, ne, mal gucken, was kommt. Ist nicht passiert, schade.
L.A. ist ja auch noch nicht von dem Erdbeben abgetrennt worden. Also, ne, das
war aber auch später. Ne?
Das kann ja noch passieren, genau.
Ich habe den Film ja vor 1997 gesehen und dachte, hui, mal gucken, was kommt. Ist nicht passiert.
Okay.
Ja, sollen wir ein bisschen auf die Historie von New York noch zu sprechen kommen, die ja für den Film nicht unwichtig ist?
Ja, sehr gerne.
Ja. Wer will anfangen?
Du hast dich gerade freiwillig gemeldet.
Ich habe mich freiwillig okay, ich habe es jetzt nicht extra nochmal nachrecherchiert, aber so aus meinen Erinnerungen raus. Es ist so, dass New York so in den 70er Jahren riesige finanzielle Probleme hatte und dass viele von der Bevölkerung sind eher in die Vororte gewandert. Dazu kam es einfach, viele heißt in dem Fall hunderttausende Menschen, was dazu führte, dass die Stadt halt einfach in eine finanzielle Schräglage gekommen ist und eben Kürzungen im Sozialbereich stattgefunden haben und ganze Stadtviertel teilweise verwahrlost sind. Dementsprechend, es sind weniger Bürger, es ist die Kaufkraft gesunken, was zu leerstehenden Geschäften geführt hat und eben halt auch zu leerstehenden Wohnhäusern. Und im Zuge dessen hat die Stadt auch zigtausende Arbeiter entlassen müssen, darunter auch Polizisten, was dazu geführt hat, dass es zum Anstieg von Arbeitslosigkeit, Armut, Prostitution, Kriminalität, also Banden- und Jugendkriminalität und eben auch Korruption unter Polizisten gekommen ist. Das heißt, das sah schon aus, als würde quasi New York zu so einem kompletten Moloch werden. Und daraus geboren sind ja dann auch so Filme wie The Warriors, Taxi Driver, Serpico und eben auch die Klapperschlange, die halt einfach diese zu dem Zeitpunkt vorherrschenden Situation in New York nimmt und es halt in die Zukunft weiterspinnt. Ja. Mhm. Und dementsprechend ist halt dann rausgekommen, dass halt Manhattan so krass, was Kriminalität angeht, ja, überrannt wird, dass man halt einfach sagt, okay, wir haben keine andere Möglichkeit, wir müssen dieses Ding hier einfach aufgeben. Und ich meine, es wird ja im Film, glaube ich, gar nicht explizit gesagt, aber letzten Endes wird ja die komplette Bevölkerung, egal ob du Verbrecher bist oder nicht, wurde ja eigentlich eingeschlossen. Es wird ja nicht irgendwie gesagt, dass die Leute rausgenommen werden, sondern es wird einfach eine Mauer drum gemacht. Richtig?
Ich glaube, die Wall Street haben sie schon evakuiert.
Meinst du? Ich weiß nicht. Ich bin mir gar nicht sicher.
Also ein paar Yuppies habe ich da nicht gesehen.
Du musst ja so sehen, die sind ja dann bestimmt irgendwann tot.
Wahrscheinlich. Aber die Klapperschlange wird es nicht gesagt, in Flucht aus L.A. ist es so, dass es da explizit gesagt wird, dass quasi in L.A. mehr oder weniger eingeschlossen wird. Mm. Ne? Weil da sind ja eh nur Junkies und Huren und so. Ne?
Ja, ja.
Ja, ja, aber bei der Klapperschlange wird es nicht direkt gesagt. Aber
ich hatte es so interpretiert tatsächlich. Also für mich, vielleicht liege ich damit auch falsch. Ja.
Kann das sein,
ich bin da echt davon aus, weil ganz ehrlich, stell mir so vor, du hast einen Stadtteil, Manhattan als ist ja eine Insel, aber ne, so ein Stadtbezirk, ne? Und du sagst, der ist so komplett überlaufen mit Kriminellen. Wie willst du das denn hinmachen, wenn es so gefährlich ist, ja, dass du deine Mauer drum ziehen musst, die Leute dann rauszuholen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da hingegangen sind und so aussortiert, so du darfst nicht. Mir gefällt der Gedanke, dass sie einfach die Mauer drum gebaut haben und friss oder stirb, wer drin ist, ist drin.
Das kann gut sein, aber ich muss dazu sagen, in die Klapperschlange wird einiges nicht konkret erklärt. Das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, wenn man den kritisieren will, mich stört's nicht. Aber wenn man einige Sachen logisch hinterfragt, ich habe auch ein paar Dinge notiert. Ich glaube, da würde ich später darauf zurückkommen. Die machen auch so gesehen keinen Sinn.
Ja.
Aber
ja, die ganze Versorgung letzten Endes.
Ja, oder warum? Ich komme jetzt gleich drauf. Es wird auch gesagt, der Brain, der später auftaucht, so der Handlanger, ne? Der macht die Kohle für den Boss. Welche Kohle denn?
Ja, ja.
Kommt da Geld rein? Welche Rolle spielt Geld in diesem Kreislauf, den die da haben? Das ist ja nichts wert. Also warum sollte man in diesem New York Geld haben? Welchen Wert hat Geld? Das macht keinen Sinn. Wo kommt das Geld her?
Ja, ja, es wird halt letztens überhaupt nicht, genau, es wird halt gar nicht ausformuliert. Ich meine, natürlich, irgendwo, wenn man drüber nachdenkt, muss es da drin eine Art Parallelgesellschaft geben, die ihre eigenen Regeln hat. Es kann nicht nur sein.
Deswegen Geld. Ich tausche doch dann Waffen gegen
genau, eben, das ist es, ja.
Medizin. Aber was soll ich mit Papiergeld anfangen? Was kriege ich dafür? Das macht keinen
Sinn. Ja.
So. Das ist aber eher, wie du auch sagst, wahrscheinlich an das gewalttätige oder das kriminelle New York der 70er angelehnt. Mir fallen da auch so Filme von Abel Ferrara zum Beispiel, ein Driller-Killer oder die Frau mit der 45er
Mac. Genau, ja,
das
ja, ja.
Ja, auch
ja.
Immer diesen Moloch New York. Und das passt da eigentlich ganz geil rein. So. Ich glaube, das war auch die Inspirationquelle. Aber dann darf man solche Sachen nicht so wirklich hinterfragen. Wie funktioniert dies oder wie funktioniert das? Das ist ehrlich gesagt Quatsch.
Aber das Gute ist ja auch bei dem Film, du fängst nicht an nachzudenken. Es gibt ja Filme, da fängst du direkt an so, oh, weil die Filme blöd sind, weil es irgendwie nicht läuft. Aber man muss ja wirklich sagen, die Klapperschlange, die hat nicht das schnellste Tempo, aber es gibt keinen Leerlauf und es gibt keine unnötigen Szenen, sondern du bist die ganze Zeit involviert, ja, und dementsprechend stellst du dir die Fragen nicht, sondern du genießt einfach, was du da zu sehen bekommst. Zum Beispiel die sehr, sehr geilen Kulissen.
Lustigerweise dachte ich ja bei einigen Szenen, wo dann so die Straßen gezeigt werden mit den brennenden Tonnen und dann sind da so Trümmer überall. Und dann dachte ich mir, das hat bestimmt damals tatsächlich teilweise manche Straßen so ausgesehen, dass sie wahrscheinlich einfach live direkt vor Ort so drehen können. Das wäre gar nicht aufgefallen. Aber du hast gerade schon was Richtiges angesprochen, weil die Kulissen, und ich würde noch weitergehen, die komplette Inszenierung und Kamera etc., gerade wie das anfängt und auch Snake das erste Mal eingeführt wird, zusätzlich mit der Musik und auch wie das ganze Setting auch des Films ja eingeführt wird, das ist richtig, richtig gut. Und die arbeiten ja viel mit Miniaturen und deswegen sieht dieser Film, obwohl der ja über 40 Jahre alt ist, das ist mir dann einfach nochmal bewusst geworden beim Gucken, sieht er immer noch richtig, richtig gut aus. Und vor allen Dingen in 4K, da also wirklich an manchen Szenen und sowas hatte ich so, wow, geil. Und es gibt ja dann den Überflug, wo er dann nach New York dann reinfliegt mit dem Segelflugzeug oder auch an anderen Stellen, wo sie dann dieses Raster haben, ja. Dieses Digitale, ne? Das ist ja gar nicht am Computer entstanden.
Richtig.
Weil das viel zu teuer war damals. Ja. Da waren Computer halt noch nicht im Laden erhältlich, so um die Ecke. Und die haben ja quasi einfach die Miniaturen dann angemalt und angeleuchtet, sodass es dann so aussieht, als wenn du so ein Computerraster hast. Ja. Richtig genial, ja. Super günstig. Und das haben die ja an vielen Stellen gemacht.
Ja.
Die haben ja sogar diese Flugzeugabsturz-Szene, wo dann die Trümmer überall rumlagen, haben sie ja quasi illegal gedreht. Und dann war dann am nächsten Tag, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt sie das gemacht hatten, in der Tageszeitung dann auch Bilder von diesem Flugzeugabsturz, als wenn es wirklich einen Flugzeugabsturz gegeben hat.
Okay. Ja, krass. Also ich weiß, dass Teile von dem Film in, ich glaube, nicht St. Louis, sondern South St. Louis, was irgendwie eine andere Stadt ist, wo es wohl irgendwie kurz davor, ein paar Jahre davor, irgendwie so einen großen Brand gab und die das noch nicht geschafft hatten, die Stadtteile irgendwie wieder aufzubauen teilweise. Da hatten die gedreht. Soweit ich weiß, haben die auch, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, die Klapperschlange.
St. Louis, Missouri.
St. Louis, ne? Genau. Mhm. Ja.
Und ich bin mir relativ sicher, dass die Klapperschlange der erste Film war, der Szenen auf der Liberty Island hatte drehen dürfen.
Oh, das kann sein, ja.
Ich meine, mich zu erinnern, und das ist halt schon ein großes Ding so gesehen, für so einen kleinen Film, der hat, glaube ich, 7 Millionen gekostet, ja, und dann auch noch, ich meine, dieses Szenario, was die da etablieren, und die durften, sofern ich das richtig in Erinnerung habe, als erste auf der Liberty Island tatsächlich drehen.
Das mag sein, aber was ich zu euren Punkten sagen will, ich finde es schon mal faszinierend, wenn wir auch der Flucht aus L.A. später mal sehen, der ganz viel auf CGI setzt, und da sieht das total beschissen aus. Und das ist 15 Jahre später. So, sehr gut, dass sie es hier nicht gemacht haben. Und damals war Carpenter auch ein Meister dieses minimalistischen Stils. Also guck dir mal einen Assault of Precinct 13 an, wie er den gedreht hat. Oder auch in Halloween. Nichts gekostet, immer gar nichts gekostet. Und die sieht immer noch fantastisch aus.
Ja.
Hier hat er eigentlich ein Setting, was viel zu groß dafür ist, was er machen will. Und das sieht trotzdem geil aus. Das wird vielleicht im Nachhinein so ein bisschen Stolperstein, weil das, ich finde halt, der Film könnte mehr machen aus seiner Idee. So, weil das ist dann einfach zu groß für die Möglichkeiten, die er hat. Aber die löst er trotzdem hervorragend.
Ja, gerade am Ende, dann springen die halt irgendwie so durch New York von Punkt zu Punkt. Das hat man eher das Gefühl, ne? Das ist
ja, vor allem, wenn du die Idee hast, wir haben New York, das so komplett zerfallen ist, dann mach noch, weiß ich nicht, bring noch viel mehr andere bekannte Schauplätze rein. Also ich war noch nie in New York. Ich kenne das auch nur aus Film und Fernsehen, wie auch immer. Aber ich weiß nicht, ob es so den großen Wiedererkennungswert gibt in diesem Film. Das müssen vielleicht andere beurteilen. Aber es, ich glaube, man hätte mit mehr Budget und mehr Möglichkeiten hier noch aus der Geschichte viel mehr rausholen können. Das ist, glaube ich, auch so mein großer Knackpunkt an dem Film irgendwie.
Ja, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich mit den Kulissen und wie sie eingearbeitet sind, rundum zufrieden, muss ich tatsächlich sagen.
Unter den Umständen, ja.
Nö, allgemein, tatsächlich. Ich würde es nicht mal unter den Umständen, also ich für mich würde nicht mal sagen, nur unter den Umständen. Ich finde, die Kulissen sehen toll aus. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie viel dieser Film gekostet hat. Was ich an der zweiten Hälfte irgendwie mir nicht so gut gefällt, auch wenn wir da jetzt schon ein bisschen arg reinspringen, ist ab dem Zeitpunkt, wo Snake Plissken irgendwann mal gefangen genommen wird.
Ja, genau.
Ab dem Zeitpunkt zieht sich's ein bisschen. Ich find's nicht spektakulär genug. Das ist für mich ein großes Problem von dem Film, dass der Film relativ wenige Action-Szenen hat und eigentlich keine richtig, richtig großen. Auch hinten raus gibt's eine Verfolgungsjagd, die für mich irgendwie nicht so mich mitreißt. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Film keinen so richtig krassen Oberbösewicht besitzt.
Oh, doch.
Also ich Der Duke von New York
ist ja fantastisch.
Der ist doch super.
Hat für mich nicht funktioniert als so ein großer, böser...
Also ich geb dir insofern recht, ne, weil es gibt, das meinte ich ja mit diesem Springen am Ende, ne, weil dann weiß er ja, dass Brain sein Flugzeug klauen will und dann sind die zack plötzlich wieder auf dem Dach vom World Trade Center und dann sind da so ein paar Dudes, die da irgendwie angreifen. Und
Indianer.
So, genau. Wie sind die da alle hochgekommen? Was machen die da? Beschwerden die sich mit Stein? Hä? So. Und dann sind die wieder unten in der Tiefgarage, ne? Und also das ist so hin und her und gerade die Endsequenz mit der Brücke, wo du die ganze Zeit diese Karte und die Minen im Kopf hast und dir denkst so, Alter, das wird so eine krasse Brücke sein mit so Sperren und so fetten Minen und so. Und dann waren die da drüber mit ihrem Taxi und eine Mine explodiert und was passierte? So ein Comedy-Sketch quasi. Das ja. Taxi bricht auseinander.
In der Mitte.
Und alle kommen raus, außer der Taxifahrer. Der arme Ernest.
Und den hat's mir leid getan. Kevin hat mir leid getan.
Ja eben, aber das ist auch kein Comedy-Sketch mehr, weil das ist ja tragisch. Also da stirbt der echt den absoluten Heldentod. Ne? Aber ich glaube, das ist eine falsche Erwartungshaltung, weil das ist kein Actionfilm.
Das ist ja.
Damit sollte man diesen Film nicht ran.
Ja, ist, das ist halt ja.
Das ist ein dystopischer Science-Fiction-Thriller, der von seiner Idee und von seinem Setting lebt. Der lebt nicht von seiner Action-Szene.
Das stimmt.
Ja,
ist aber gleich. Aber gleichzeitig etabliert er ja quasi mit dieser Figur, das Snake Plissken, und mit Kurt Russell, der ja 4 Monate vorher dann angefangen hat zu trainieren für die Rolle, und das sieht man im Film auch, so eine Figur, die dann auch die ganze Zeit so waffenstarr ja umherläuft. Mhm. Er ballert nicht viel, das ist richtig, ne? Aber er versucht diese Kernelemente, nimmt er ja schon mit rein.
Ja, er nimmt sie mit rein, aber dafür kann er ja nichts, dass das später so ausgebaut wurde zu diesem Schwarzenegger-Film. Der etabliert diese Figur, aber wir können schon Film sagen, dass das später so Stallone, Schwarzenegger und Co. aufgegriffen haben, ist ja eher ein Ritterschlag für diesen Film, der kein Action
so gesehen
ist.
Stimmt. Ja.
Also dafür kann der ja nichts, dass daraus später Action-Ikonen entstanden sind.
Na.
Das ist eigentlich noch lobenswerter. Das ist kein Actionfilm und er ist die Blaupause für Actionfilme, für Actionfilmfiguren.
Ja, also ich habe jetzt nicht gemeint, dass ich jetzt ein großes Actionfeuerwerk bräuchte. Ne? Also es ist jetzt, ich habe jetzt nicht Phantomkommando oder irgend sowas im Kopf gehabt. Ne?
ja. Pack den Raketenwerfer aus.
Aber letzten Endes ist für mich halt irgendwie was. Kannst du jetzt Action, ein bisschen Ballerei, ein bisschen irgendwie Kämpfe, ein bisschen mehr Bedrohung hätte ich gerne genau. gehabt. Sowas Greifbares. Ja. So wie eine Szene, die ich sehr stark finde, ist zum Beispiel in diesem Diner, wo diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, Crawler oder wie heißen die?
Crazies.
Wo die zuschlagen, wo so eine Frau runtergezogen wird. Das war für mich so eine geile Szene. Sowas hätte ich gerne öfter gesehen. Ja.
Ich kann das nochmal, Entschuldigung, ich würde mal ganz kurz, ich würde das nochmal untermalen mit zwei Szenen. Weil als sie dann zu dem Auto zurück sind am Ende, ne, und dann fehlt ihr der Motor und dann kommt da so ein Typ da raus, der plötzlich danach übrigens weg ist, ist mir aufgefallen gestern beim Film, und dann ist ja so eine Pattsituation, dann stehen sie dem Duke ja gegenüber, ne, und alle haben Waffen und das wird ja dann damit gelöst, dass er quasi einmal schießt und dann so Gas ausströmt aus dem Motor, offensichtlich, und dann ist gut. Dann ist diese Szene vorbei. Ich glaube, das ist mein Ding-Dong, oder? Also, das geht so platt vorbei.
Ja,
so,
auch. Ich kann auch diesen, wir haben ja diesen Ringkampf zum Beispiel. Also,
genau, den wollte ich jetzt auch einwerfen.
Den fand ich zum Beispiel auch, den hätte ein anderer Regisseur vielleicht irgendwie dynamischer gefilmt. Der hat mich nicht mitgerissen. Ich bin ganz ehrlich. Und auch, ich bleib dabei. Für mich, der Duke ist für mich kein guter Gegner, weil ich nicht sehe, was ihn so krass und böse macht. Das wird gesagt, das ist der Duke und der ist groß und der ist böse und Aber ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass er irgendwie was irgendwie voll gemein ist, dass er irgendwie jemanden zerquetscht oder keine Ahnung was. Ich das hätte also ich gerne gesehen. Erstmal, okay.
Jetzt geht's los. Das ist Isaac Hayes, ne?
Das weiß ich.
Der hat die geilste Stimme der Welt. Und der hat einen Kronleuchter auf seinem Auge.
Ja, genau. Ich meine, geil, so, da geht's doch bald nicht mehr.
Absoluter Hammer. Also, ich weiß, was ihr meint, aber ich finde, dieser Film lebt so von Details. Diese Dinge, dass der jetzt, zum Beispiel in diesen Ringkampf mit diesem, das ist übrigens auch ein echter Wrestler,
Chris
Baker.
Der übrigens ordentlich reingehauen hat, sodass sie sich nachher verbal angeschrien haben, Kurt Russell und er.
Das glaube ich. Aber das Ding ist halt, es geht gar nicht darum, dass diese Szenen super spektakulär erzählt. Ich finde, dieser Film hat super viele geile Details, der hat super geile Ideen. Und mir geht es da gar nicht so darum, dass das super spektakulär inszeniert ist. Weil das meine ich ja auch, dafür ist der Film eigentlich zu klein. Der ist zu klein für diese ganzen Fässer, die er aufmachen könnte. Auch nur diese Crazies. Du könntest den ganzen Film darüber machen.
Das stimmt,
Crazies
ja.
Crazies im Untergrund kommen. Der wirft super viele Ideen rein. Und ich glaube, wenn John Carpenter das Geld und die Möglichkeiten gehabt hätte, hätte der das auch noch viel größer und ausführlicher gemacht. Das ging einfach nicht. Der muss sich da so ein bisschen einschränken. Das ist aber auch mein persönlicher Kritik. Und so wäre das ein 10-Punkte-Film bei mir. Ich liebe diese ganze Grundidee. Ich liebe die Inszenierung. Ich finde das fantastisch. Und ich liebe diese Kreativität, die dieser Film hat. Aber er kann sie nicht komplett ausleben. Das sehe ich auch. Aber das stört mich nicht. Es ist für mich kein echter Kritikpunkt. Es ist so ein Ding, wo ich sage, ja, da wäre mehr drin gewesen. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass hier jemand nicht seine Fähigkeiten nicht völlig ausgeschöpft hat, sondern eher, dass das sehr limitiert war. Und dass diese Idee zu groß ist für das, was man machen konnte.
Vielleicht ist es ja tatsächlich so, aber dann ist ja in der ersten Hälfte, du hast es ja vorhin gesagt gehabt, wird so alles abgefeuert und du wirst so reingezogen, glaube ich.
Ja.
Und es gibt ja wirklich diese John Carpenter-Momente, wenn Snake das erste Mal so durch die Straßen läuft und quasi auf der Suche ist nach diesem Peilsender. Und der nimmt sich ja wirklich, das habe ich gestern auch nochmal überlegt gehabt, ne? Der nimmt sich ja wirklich Zeit dafür und zeigt ihn, wie er sucht, wie er durch die Straße, sowas ganz Banales, wie er dann in das Gebäude läuft, so ganz langsam, ganz bedächtig, aber auch super spannend. Ne? Und ich finde, in der zweiten Filmhälfte geht das so ein bisschen so unter, so verloren in dem Trott, wenn er die Geschichte so weitererzählen muss oder möchte oder will.
Weil es so auf den Showdown zusteuert.
Genau, ne? Da fehlt mir diese Essenz einfach so ein bisschen.
Es fehlt diese Kompaktheit, glaube ich. Ich denke bei Assault oder bei Halloween, du hast so ein ganz limitiertes Szenario und das funktioniert dann eben hervorragend mit diesen schmalen Mitteln, die er hat.
Ja.
Und Escape from New York ist zu groß. Der hat zu viele Möglichkeiten, die dann eben nicht ganz ausgeschöpft werden können. Das ist so meine Wahrnehmung von ihm. Aber unabhängig davon, es gibt hier so fantastische Momente, wie ihr schon gesagt, gerade am Anfang, wenn er durch dieses menschenleere New York, also menschenleer ist es ja, dieses total verwüstete, apokalyptische New York schreitet, diese Szene im Theater finde ich großartig.
Oh, ja.
Die ja nicht groß erklärt wird, aber denkst du, ja, das nehme ich so hin, dass die dann einfach Nummernrevue da durchführen, weil ein bisschen Entertainment braucht der Mensch.
Ja, eben. Ne? Ja.
Im Keller wird so eine Frau vergewaltigt und dann hängt da halt irgendwie, auch geil finde ich diesen Peilsender von dem Präsidenten, das ist ja auch so ein bisschen, ne? Das war halt 1981, dieses riesige Ding, was er im Arm hat und so, ja, damit finden wir den, also völlig unauffällig, das Computer da am Handgelenk baumeln, ne? Ja, das ist auch so dieser Charme, den
diese, charmant.
Sag ich mal, älteren Science-Fiction-Filme heute haben.
Da habe ich noch eine lustige Anekdote. Mein Sohn kam dann gestern kurzzeitig rein und hatte da mitgeguckt. Der fand den Film sehr faszinierend. Und dann wird am Ende, packt so Lee Van Cleef so ein Telefon raus.
Der Armeefunker.
Alter, das Ding ist halt riesig. Und Maxi guckt dann so, hä? Was ist das denn?
Ja, das könnte halt auch schwierig werden, wenn Leute, die, sag ich mal, nach 2000 geboren sind, den heute gucken.
Ja,
das
ja.
Das wird natürlich schon merkwürdig manchmal. Aber das war damals, das war faszinierend. Und natürlich das Ende ist auch brillant, finde ich. Diese Schlusspointe ist hervorragend.
Genau, die Schlusspointe, das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen, ne, weil der Präsident spielt ja quasi auch eine markante Rolle, so als muss ich suchen, muss ich finden und er hat ja gleichzeitig diese Deadline, weil irgendwie diese eine Konferenz ansteht, da geht es um die Zukunft der USA, dass sie quasi weiterhin irgendwie eine Weltmacht bleiben.
Und es wird ja auch überhaupt nicht erklärt, genau warum. Also
genau.
Es wird einmal erklärt, da gibt es diesen Koffer, den braucht man jetzt dringend und dann wird irgendwer fragt mal irgendwann, wieso eigentlich, da kommt, verstehen Sie was von Kernphysik? Ja. Es gibt keine Antwort. Okay, Thema beendet. Genau. Also du weißt auch gar nicht genau, warum das so wichtig ist. Du weißt doch irgendwas mit Atomen und so und Krieg und so. Da muss der Film auch gar nicht erklären. Daher wird das noch hinterfragt, warum das so ist.
Lustigerweise, wenn er die Kassette ja einmal anmacht, dann wird er irgendwie gesagt so, ja, tödlich und nicht einsetzbar und sowas irgendwie. Das ist das Einzige, was du davon bitten.
Und dann fragt man sich, warum muss diese Kassette jetzt pünktlich da sein? Gibt's davon keine Kopie? Also selbst 1997 oder so? Oder warum ist das so abhängig von dieser einen Kassette? Weil wer auch immer auf diese Kassette gesprochen hat, der lebt ja auch noch. Also warum ist das so wichtig, dass die jetzt so genau zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Deadline da ist? Sonst geht die Welt unter. Es macht halt keinen Sinn. Wie so vieles in dem Film eigentlich keinen Sinn macht, wenn man zum Beispiel fragt, das ist egal.
Ist egal, genau.
Ich hatte es so verstanden, dass das eine Friedenskonferenz ist, eine wichtige. Ja, und die müssen teilnehmen dann, und wenn die nicht teilnehmen, dann bricht quasi der dritte Weltkrieg aus. Also so ja, hatte ich es mir irgendwie zusammengereimt. Und
ja, so wird es ja auch erklärt. Aber warum muss diese Kassette jetzt abgespielt werden, wenn es die Kassette wahrscheinlich auch immer noch, da gibt es 500 Kopien.
Ja, die ist wichtig.
Warum kann man die nicht 5 Minuten später halten? Warum ist das jetzt so an diese Deadline gebunden? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, aber das ist ja auch egal, weil der Film funktioniert ja trotzdem. Sowas muss man halt ausblenden. Das ist Quatsch.
Ja, und dieser moralische Aspekt am Ende ist halt, ne, er fragt ja den Präsidenten, was er zu den ganzen Opfern jetzt sagt, die quasi dazu geführt haben, dass er gerettet worden ist. Und die Antwort passt ihm ja nicht. Ich meine, Flucht in L wird das ja nochmal deutlich überspitzter am Ende dann nachher gemacht. Aber genau, er tauscht die Kassette aus und quasi alles scheißegal, ey, voll in die Fresse. Und ich mag diese Einstellung einfach.
Ja, aber da sind wir auch schon beim Punkt, was ich bei Flucht aus L.A. nicht mag. Es hat ja schon mal keine Konsequenzen gehabt für Flucht aus L.A., weil ne, wir sehen dann die USA, ich glaube, das beginnt Flucht aus L.A. 2000, also 3 Jahre später.
Ne, 2013, ne?
Nee, es beginnt 2000 mit dem großen...
Ach so, ja genau, 2000 ist Apple,
so.
Ja.
Und du siehst dann auch so, die Gesellschaft ist genauso wie jetzt. Also das hat überhaupt keinen Einfluss gehabt, diese wichtige Kassette.
Naja, der Dritte Weltkrieg ist scheinbar nicht ausgebrochen.
Nö, der ist nicht ausgebrochen.
Na, dann hat es sich gemerkt. Doch gelohnt, die Kassette dazu.
Die fanden die Musik so toll, die ja da abgespielt wurde.
Ja, also dafür kann der Film ja nichts, dass Flucht aus L.A. kam. Also dafür habe ich vergessen, aber die Konsequenz ist halt dahin.
Ich muss auch sagen, das will ich jetzt so einwerfen, ich finde das Waffendesign sehr cool. Es ist absolut unnütz, aber es ist cool. So eine Mac-10 mit einem Zielfernrohr und einem Schalldämpfer zu versehen, die ja sehr, sehr schlecht Zielgenauigkeit haben, wie wir aus jedem Computerspiel wissen, da hilft auch kein Zielfernrohr mehr. Aber es sieht geil aus.
Aber es sieht geil aus. Und er benutzt sie ja einmal, um durch eine Wand zu kommen. Und wenn man ganz genau hinguckt, hätte er einfach da durchlaufen können. Diese das ist auch großartig.
Aber das konnte er natürlich in dem Fall nicht. Ey, da konnte er nicht wissen, dass das so schlecht gebaut ist. Ich meine, einerseits, wir wissen, Amerikaner bauen sehr lustig. Aber gleichzeitig hätte es, stell dir mal vor, er wäre davon ausgegangen, klar, das ist eine Regibswand, rennt da durch und dann ist auf einmal Backstein. Ja, also.
Das ist auf jeden Fall eine coole Szene, ja.
Ja. Also, der Film ist voll mit so coolen Momenten und so. Ich finde, er hat so kleine Ideen, die so hervorragend sind. Und da verzeihe ich dem halt so kleinere Schwächen.
Was ich nochmal einwerfen will, ist der Soundtrack.
Oh, sensationell.
Der Soundtrack von Carpenter, der ist so einmalig. Es reicht schon am Anfang, wenn ich diese Kernmelodie quasi, ich nenne sie jetzt mal Snake-Melodie, wenn die kommt, kriege ich Gänsehaut. Also es funktioniert einfach immer noch. Ja. Das ist so großartig.
Aber auch das ist ja markant für diese alten Carpenter-Filme. Habe ich schon gesagt, diese großen 5. Ne, so bei The Thing war es ja Ennio Morricone, da war Carpenter raus beim Soundtrack.
Genau.
Aber die anderen haben ja alle diese ikonischen Carpenter-Soundtracks, diese minimalistischen Synthesizer-Hymnen, nenne ich sie mal. Ne? Weil die sind so einfach, aber die sind so eindringlich und die geben schon so eine Stimmung, dass du komplett drin bist.
Voll.
Und die erkennt man total wieder. Also den Soundtrack könntest du mir halt nachts um 3 vorspielen, ich würde aufspringen und wüsste, ja, Snake, ne? Wie Snake. So. Das ist geil.
Ja. Ja, und dann am Ende nochmal Kurt Russell. Ich meine, wir haben es jetzt schon so ein bisschen angesprochen gehabt. Ich weiß auf jeden Fall, warum er danach einen Durchbruch in seiner Karriere hatte und irgendwie auch andere Rollen bekommen hat. Weil es funktioniert, in dieser Rolle, die er da spielt, funktioniert er einfach richtig, richtig
voll.
Das macht er einfach. Ja. Und zwar richtig geil einfach.
Ich finde, die Figur ist aber auch schön angelehnt. Also nicht nur, weil sie ein Anti-Held ist, sondern weil er halt nicht so krass übermächtig ist. Ne? Wir haben ja gerade später, wir haben ja jetzt schon Phantomkommando und sowas gesagt oder Rambo oder so. Da haben wir immer die Figur, die halt so übermächtig ist. Und das haben wir hier überhaupt nicht. Ja, also du merkst schon, das ist ein gewöhnlicher Mensch mit gewöhnlich, gut, vielleicht nicht gewöhnlich, ein bisschen mehr, aber er ist nicht übermächtig. Ja? Es ist so, du merkst, okay, wenn er jetzt mit zwei Leuten kämpft, dann kann das schon in die Hose gehen, ja? Wo du dir einfach denkst, okay, 20 sind für Schwarzenegger noch nicht genug. Und das finde ich, dass er da irgendwie noch so eine gewisse Erdung besitzt als Figur.
Echt, ist wie die Mischung aus allem. Es ist so sein Look erstmal, der einfach, also von allem, ne? Mit der Augenklappe, mit diesem Bart, mit diesem.
Die abgewetzte Lederjacke, die Camouflagehose.
Und dazu auch dieses Wortkarge, diese Art und Weise, wie rotzig und wie auch, also nihilistisch er auf alles antwortet, ne? Von wegen nennen sie mich Snake, am Ende nennen sie mich Plissken und so, ja. Fuck you, ne? Ja. Also immer so, leck mich am Arsch. Plus dieses, auch ein bisschen, er ist ja trotzdem verwundbar, aber er ist, das ist so eine ikonische Darstellung einfach dieser Figur, das ist wirklich einzigartig. Also da hat man wirklich einen Character for life geschafft und deswegen verstehe ich auch, dass eben auch ein Kurt Russell so eine Flucht aus L.A. auch mitgefördert hat. Ne? Bei Carpenter war es eher so, der braucht das Geld, weil ne, irgendwie muss die Kohle ja wieder reinkommen und Russell hat sich gedacht, ja klar, den spiele ich nochmal. Egal wie scheiße die Idee ist. Das kann ich schon nachvollziehen. Also ich glaube, wie hieß denn dieses Videogame? Metal Gear Solid?
Metal Gear Solid, ja.
Basiert doch, glaube ich, auch auf der Figur, ne?
Solid Snake? Oh, das weiß ich nicht.
Nee, oder?
Ich meine das mal gehört zu haben, dass das auf Snake Plissken basiert.
Ah, spannend, okay.
Ich mag mich jetzt irren, ich bin nicht so der Mega-Gamer, aber ich glaube, das habe ich mal irgendwann so aufgenommen.
Wenn ihr da draußen eine Ahnung habt diesbezüglich, dann schreibt es uns doch in die Kommentare. Das kann man jetzt auch bei Spotify machen.
Kann man machen. Ich kann mich auch komplett irren, aber wenn, wäre es trotzdem ein zutreffender Take, glaube ich. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber was ich gesehen habe, so falsch ist das, glaube ich, nicht.
Der erste auf der PlayStation. Also der erste ist nicht der erste, ne? Metal Gear Solid ist nicht der erste Teil. Die gab's schon in Top-Bottom, oder wie heißt das? Top-Down-Perspektive gab's schon.
Ich hab's nie gespielt, aber ich glaube, das mal gelesen zu haben, dass es auf Snake Plissken.
Aber der auf der PlayStation ist gut.
Die Figur.
Ich hab gerade nebenbei gegoogelt, wenn dir gequatscht habt, und ja, ist es.
Ah, siehst du.
Jetzt schreibt keiner mehr einen Kommentar.
Ja, aber dann könnt ihr ja trotzdem noch schreiben, warum und wann und Hideo Kojima, warum man das so cool fand und so. Das ist ja in Ordnung. Kann ja noch mal ein bisschen.
Oder wow, Jaco, was du alles weißt.
Ja, genau. Ja, das könnt ihr auch machen. Das ist auf jeden Fall erlaubt. Eine Sache wollte ich noch einwerfen. Will jemand den Running Gag des Films erklären, der wirklich richtig gut ist?
Ja, gerne. Also es wird ja immer gesagt, alle halten ja Snake Plissken immer für tot. Also das wird ja auch relativ oft erwähnt. Also jeden, den er trifft, der irgendwann mal von ihm gehört hat oder ihn mal auch gekannt hat, meinte Snake, ich dachte, du wärst tot. Und das erfolgt halt durchgehend.
Ja, die ganze Zeit. Ja. Alle kennen sie ihn von wegen, ja, von Snake Plissken, habe
also
ich gehört.
Also lebende
ja,
Legende,
ja.
Aber eigentlich dachten sie, die lebende Legende wäre tot. Genau. Und ich glaube, der Duke hat dann irgendwann kurz vor Schluss auch eine Szene, dann knockt er ihn aus und dann sagt er auch erst, als er ihn niedergeschlagen hat, aber ich dachte eigentlich, du wärst tot.
Ja, genau.
Das verzögert eigentlich, ne? Ja, auch das wird im zweiten Teil aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob wir den zweiten Teil nochmal ganz kurz anreißen.
Bevor das noch kommt, wollte ich nochmal ganz kurz ein Trivia raushauen. Die Adrienne Barbeau, die ja die Frau quasi von dem Brain spielt.
Und damals die Frau von Carpenter.
Und damals die Frau von Carpenter war. Ihre Todesszene, die relativ blutig ist ja am Ende, die wird ja quasi dann umgefahren, die haben sie in der Garage von Carpenter nachgedreht, weil sie sie vergessen haben, im Studio zu drehen.
Schön.
So, jetzt bin ich fertig.
So, und dann wirst du in deiner eigenen Garage, weil die waren ja verheiratet, wirst du dann totgefahren, damit sie das nachdrehen. Hm. Ja. Und kurz danach waren sie geschieden. Würde ich mir Gedanken machen.
Dann übergebe ich jetzt quasi an euch beide, weil ich kann jetzt nur noch aus meiner Erinnerung heraus, also ich weiß vieles über den Film noch und worum es geht und was so ikonische Szenen aus und sowas sind. Ich sage nur Basketball.
Ikonische Szenen, ja.
Basketball. So, aber ich übergebe die Bühne jetzt erstmal euch. Flucht aus L.A., ja.
Ja, du kannst ja die groben Informationen, so wann gedreht oder...
Ach so, ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Genau, ihr habt es vorhin schon...
Damit du auch was zu tun hast.
Ja, ist ja okay. Ihr habt es ja schon gesagt, 15 Jahre später, ne, kam dann Flucht aus L.A. 1996 in die Kinos mit dem Zitat auf dem Poster, die Klapperstange ist zurück. Genau, erneut unter der Regie von John Carpenter oder dem Drehbuch von John Carpenter. Den Soundtrack weiß ich tatsächlich noch nicht. Und
das ist John Carpenter recycelt.
Ja, okay,
Soundtrack gut. Ein bisschen noch drüber gepitcht.
Wieder tatsächlich
alles an den Film übrigens.
So. Das stimmt. Wieder mit einem großartigen Cast. Kurt Russell hatten wir schon. Steve Buscemi spielt mit. Stacey Keach spielt mit. Wir haben noch Cliff Robertson diesmal als Präsident. Wir haben Peter Fonda mit dabei in einer Rolle. Und Bruce Campbell habe ich fast Bruce vergessen. Campbell. Genau.
Pam Grier,
genau.
Grier.
Hm. Also von und Valerie Golino, genau, die kennt man auch tatsächlich ganz gut. Also tatsächlich auch wieder ein Cast, wo man so das Gefühl hat, so wow, das ist richtig gut. Er spielt in L.A. Wir haben schon gesagt, quasi da auch Erdbeben, wieder alles abgeschottet. Und aus meiner Erinnerung heraus wird an vielen, vielen Stellen tatsächlich dann Hollywood und L.A. und Schönheitswahn und sowas alles in dieses Setting mit eingebaut.
Aber an einer Stelle, an einer.
Ja, an einer.
Das ist aber eine geile Szene.
Der mit Bruce Campbell, die beste Szene im Film.
Den man kaum erkennt.
Ja.
Stimmt, ja.
Also ich habe ihn damals nicht erkannt. Wenn ich es im Vorspann nicht gelesen hätte, Bruce Campbell, und ich überlegte, wer könnte jetzt von diesen ganzen Figuren, dann wäre ich nicht drauf gekommen, aber ja.
Das muss man wissen und es ist die beste Szene im Film, was ist die einzig eigenständige Idee, die der ganze Film hat. Der Rest ist die Klapperschlange recycelt.
Ach, sei doch nicht so streng.
Wie gesagt, ich übergebe jetzt das mal an euch. Ich gucke mir die Tage tatsächlich einfach mal an und dann gebe ich meine Info nochmal im Nachgang als Kommentar raus. Okay.
Mach das. So, dann sag ich jetzt mal, worum es geht. Auch wenn es quasi ein Reboot mehr oder
weniger. Wenn es denn ein Reboot wäre, das ist so ein Sequel, was aber eigentlich mehr Remake, dann Reboot, das ist so gar nichts von allem.
Ist egal.
Das ist sowas, ja, ey, aber ganz. Das ist sowas wie Evil Dead 2 oder wie Return of the Living Dead 2. Da haben wir ja auch so Filme, die mehr oder weniger Fortsetzungen, aber irgendwie auch Reboots und. Jetzt guckt er mich ganz kritisch an, aber es ist so, ich hab recht. Okay. Jetzt zeigt er mir auch noch Stinkefinger. Ah, wir haben noch gar nicht gesagt, Budget 50 Millionen.
Oh Gott, echt?
Ja, für das? Der war viel höher budgetiert als das Original mit 7 Millionen. Angeblich hat Kurt Russell 10 Millionen davon gekriegt. Angeblich.
Gut für ihn.
Ja, gut für ihn. Aber er war ja auch Executive Producer, ne? Also von daher. Okay. Wer sich im Jahr 2013 nicht an die geltenden Gesetze hält, was unter anderem durch den Konsum von Alkohol oder vorehelichem Sex bereits der Fall wäre, hat die Wahl zwischen dem elektrischen Stuhl oder der Deportation nach Los Angeles. Und wer einmal dort landet, hat keine Chance auf eine Rückkehr. Denn seit einem gewaltigen Erdbeben ist die Stadt der Engel zu einer Insel geworden. Eine Insel, die nicht nur durch Wasser, sondern auch durch eine hohe Mauer vom Rest der Vereinigten Staaten abgetrennt wird. Und genau in diesen gefährlichen Moloch hat es die rebellierende Tochter des amtierenden Präsidenten verschlagen. In ihrem Gepäck befindet sich die Fernbedienung zu einer mächtigen Superwaffe, die sie einem ihr bekannten Terroristen zugänglich machen will. Also soll der abermals verurteilte Straftäter Snake Plissken erneut den Tag retten, indem er die Fernbedienung besorgt. Wieder drängt die Zeit und wieder winkt ihm bei erfolgreicher Mission Straffreiheit.
Übrigens,
Kurt, super geklappt beim ersten Mal, ne?
Kurt Russell hat übrigens auch am Drehbuch mitgeschrieben, das nur so am Rande.
Ja.
Ja, dann haut mal raus, was Jacko eigentlich, ne?
Soll ich anfangen?
Ja, du darfst anfangen und dann darf Ding Dong beschwichtigen.
Ja, dann sage ich, stimmt nicht. Und
also, pass auf. Ich habe den Film gesehen von Premiere damals, ne? Der Sky-Vorläufer. Ich hatte damals noch keinen Premiere, ein Kumpel hatte das. Und ich wusste halt, da kommt die Fortsetzung von Die Klapperschlange. Hab mich auch damals schon ein bisschen gewundert, warum kommt die denn jetzt und was soll das? Aber er hat den dankenswerterweise für mich aufgenommen. Ich habe mir den auf Video angeguckt und dachte mir, was zum Teufel ist das denn? Und da war ich 15, 16, habe echt gedacht, oh mein Gott. Weil es ist im Prinzip nochmal die gleiche Geschichte. Also einfach von New York nach L.A. verlegt, alles klar. Es ist wieder Snake Plissken, der wieder, wie gesagt, eigentlich ja schon Amnestie beim ersten hatte, aber das war ja, gut, hat sie dann auch gegen den Präsidenten gestellt, also dass das dann zurückgenommen wurde von mir aus, aber es ist exakt das Gleiche, er kommt wieder in dieses Gefängnis und wieder, diesmal stürzt sich der Präsident ab, sondern diesmal die Tochter des Präsidenten, aber sie hat wieder eigentlich so ein Item, was sie halt dringend brauchen, diesmal gibt es halt nur 10 Stunden Zeit, 24 Stunden Zeitlimit, er wird wieder mit irgendwas infiziert, ja, es ist der gleiche Film nochmal und das Schlimme ist, es werden unfassbar viele Szenen exakt kopiert. Das kann man als Hommage begreifen, von mir aus. Zum gewissen Punkt würde ich das auch noch so akzeptieren. Aber im Prinzip ist das hier lazy hoch 10, weil du hast zu 85% wirklich den gleichen Film in schlechter. Und die paar Momente, die anders sind, ich glaube, zwei Momente hatte ich, bei denen ich gesagt habe, das finde ich cool. Also so eine neue Idee. Das sind zum Beispiel die von den Schönheitsimplantaten Geschädigten von L.A., ne? Da ist halt Bruce Campbell bei. Also da gibt es halt, weil er ist ja bekannt für so plastische Chirurgie und so. Ne?
Er ist der Chefchirurg von Beverly Hills.
Und die Surfwelle wahrscheinlich, ne?
Nee, die nicht. Also quasi werden Kurt Russell und Valeria Golino, so heißt sie, glaube ich, ja, genau. Darstellerin, die werden halt gefangen genommen, weil die halt in die Fänge von den vom Chefchirurg von Beverly Hills fallen, weil die brauchen halt dringend menschliche Organe, weil die sich so kaputt operiert haben, dass die quasi immer zu Mus zerfallen und dann immer wieder menschliche Organe brauchen.
Genial.
Geile Idee, die dauert genau 5 Minuten, dann sind sie da weg und dann ist es auch wieder vorbei. Dann hört man von denen auch nie wieder was. Schade eigentlich. So, das war die eine gute Idee. Und die andere, ich glaube, das war eigentlich das Finish, obwohl das auch kopiert ist vom Original, nur es ist, also du hast ja wirklich identische Szenen. Du hast auch, was ich im Original auch fand, dass wenn Snake Plissken, nachdem er zum ersten Mal den Sender von dem Präsidenten gefunden hat und festgestellt hat, okay, der ist gar nicht mehr am Arm des Präsidenten und quasi funkt, ey, die Mission muss abgebrochen werden, der Typ ist tot. So, dann wird ihm gesagt, ja, nee, ist nicht. Und dann setzt er sich einfach so im Stuhl und überlegt erstmal, was er jetzt machen muss. Und die gleiche Szene gibt es in Flucht aus L.A. nochmal. Also auch wieder, er findet quasi die Leiche eines Soldaten, zu dem wir noch einen Funkkontakt hatten. Man sagt dann, ey, der ist tot, die Mission ist abgebrochen. Und sie sagen, nee, mach weiter. Und er setzt sich wieder auf. Also das sind so, da wird alles kopiert. Aber ich frage mich, warum?
Aber ich meine, das ist doch die gleiche Figur. Ich meine, wenn ich halt gescheitert bin, setze ich mich auch erstmal hin und denke drüber nach. Und auch in 4 Jahren werde ich das so tun.
Aber dieser ganze Film ist so faul. Es ist wirklich der gleiche Film, nur in einem anderen Setting. Von diesem Setting hast du recht wenig. Und es ist auch nicht so geil inszeniert. Also gerade die Inszenierung, was die CGI-Effekte angeht, ist eine Katastrophe. Teilweise. Es gibt eine Szene, in der Kurt Russell mit einem Motorrad auf die Ladefläche eines Pickups springt.
Ja, ja.
Und das ist, also 1996, ich muss mal kleinere Brötchen backen, aber es gab Independence
Day. Es gab auch Jurassic Park.
Jurassic Park. Mhm. Und dann guckst du dir das hier an. 50 Millionen. Willst du mich verarschen? Also das ist ganz, ganz schlimm. Und gerade ein Carpenter, der ja mit wenig Mitteln gute Filme machen konnte, dann verlasst man dich auf so eine Scheiße. Das ist schrecklich.
Und diese Surfwelle, die ich gerade angesprochen habe, ich verstehe gar nicht, warum die in diesem Film ist.
Weil es geil ist.
Ja, du hast, das verstehe ich schon, du hast halt diese Idee, ne, dass da ja Erdbeben sind, dadurch Tsunamis ausgelöst werden, du hast Peter Fonda vorher so als Surfer-Dude. So Peter Fonda als Surfer-Dude finde ich ganz cool eigentlich, aber diese Welle sieht auch so scheiße aus. Und dann sliden die da lang und sagen, hier steige ich aus. Die klatschen.
Ja, yeah, genau.
Und dann springt man so. Aber das ist
super. Das ist geil.
Also als kleiner Bub fand ich das tatsächlich auch ziemlich cool. Aber ich glaube, heute, wenn ich das gucke, dann...
Das wirkt wie eine Parodie auf die Klapperschlange. Das ist wie das eigene Spoof-Movie. Und das ist leider komplett scheiße. Und das, ich glaube, wenn es die Klapperschlange nicht geben würde und diesen Film, das wäre der unique Film dieser Idee. Dann sagt man, ey, die Idee ist geil. Er ist im Gefängnis und dann kommt da so ein Snake Plissken rein mit seiner Augenklappe und so. Dann ist okay. Aber es gibt halt die Klapperschlange und den kennt jeder. Und das ist dann halt die Kackvariante davon. Und der wurde halt auch nur gedreht, weil John Carpenter damals einen Kasseflop an den nächsten gereiht hat. Der hat vorher das Dorf der Verdammten gemacht. Habt ihr den mal gesehen?
Nein. Mhm. So. Ich glaube, ja.
Den finde ich besser. Weil der ist total scheiße, aber der ist trashig, der ist witzig. Das hier ist halt lächerlich.
Er ist auch trashig.
Ja, genau.
Nein, aber der ist erbärmlich trashig.
Es ist geil trashig.
Okay, aber... Komm nicht auf einen Nenner. Also ich finde es ganz... Also als großer Fan des Originals habe ich mich hier verschaukelt gefühlt. Damals schon, als 15-, 16-Jähriger. Ich habe den über die Jahre ab und zu auch noch wieder geguckt. Und auch gestern habe ich gedacht, dieser Film ist furchtbar. Ich glaube, wie gesagt, wenn man den isoliert vom Original guckt und das Original nicht kennt, kann man mit dem gewissen Spaß haben. Aber wenn man das Original kennt, ist das eine Frechheit. Punkt.
Okay, damit so. Ist der Rant beendet. So, jetzt darf Ding Dong sagen, warum das nicht so ist.
Also, zuerst einmal, ich habe ja schon gesagt, ich habe das erste Mal auf VHS-Kassette gesehen. Das ist schon viele, viele Monde her. Und ich mochte den damals gar nicht so dolle. Ich mag den mittlerweile.
Ach, verrückt.
Ich mag den mit jeder Sichtung, die ich mache, kriegt der bei mir mehr Punkte.
Um Himmels Willen.
Weil Flucht aus L.A. ist ein richtig schönes Trashfest. Und das sowohl, was die technische Ausstattung angeht, das haben wir ja schon gesagt, und auch im Hinblick auf die inhaltliche Ausrichtung. Es gibt mehr Action, es gibt mehr Explosionen, mehr Geballer, es gibt mehr bizarre Einfälle, es wird gesurft, was wir schon gesagt haben, man darf mit Drachengleitern fliegen, wir machen einen Abstecher die Schönheitsklinik, haben wir auch schon gesagt, zu den chirurgischen Sinnfehlern, wo Menschen als Ersatzteillager benutzt werden. Der Weltcode, den man eingeben muss, ist 666.
Wow.
Es ist geil.
Wahnsinn.
Ja, das ist super. Das ist geil. Ja, das ist super. Wir haben Karten, da lebt voll sein Western-Fable aus. Ja, wir haben dieses Gitarrenfilm. Dum, dum, dum. Geil. Er darf einen langen Ledermantel tragen. Er trägt zwei Revolver. Ah, es ist einfach wunderbar.
Aber Carpenter hat sein Western-Fable doch in jedem anderen Film vorher auch ausgelebt. Und da war es cooler.
Aber hier hat er noch Koks dabei genommen. Es ist super. Wir haben diesmal zerstörtes L.A. Und ja, die Kulissen sehen wirklich nicht mehr so gut aus wie früher. Aber wenn man Trash mag und auch damit leben kann, dass Kulissen mal nicht ganz so sauber aussehen, dann macht das richtig Spaß. Ja, wir haben einen sehr schlechten CGI-Hai, der nach dem U-Boot schnappt in einem sehr schlecht animierten L.A. unter Wasser. Und ich hab's geliebt.
Aber ist
das Tempo ist genauso hoch wie beim Vorgänger. Der Film geht total rücksichtslos mit den Figuren um. Pam Grier, wir dürfen spoilern, wir spoilern.
Ja, ja,
haben wir
doch.
Also, wir haben irgendwann Pam Grier, die eingeführt wird, die verbrennt einfach hinten raus. Ja. Man denkt schon, sie haben es geschafft, sie fliegen raus aus der Zone. Auf einmal explodiert eine Rakete in dem Helikopter. Alle, die hinten drin saßen, krepieren, nur die Präsidententochter und Snake überleben. Der arme Steve Buscemi muss in der Zone bleiben. Die eine Frau am Anfang, die er kennenlernt, diese mit dem russischen Akzent, die wird einfach, wo du denkst, okay, die könnte jetzt so sein Sidekick werden. Nein, die wird einfach in den Rücken geschossen, zack, ist sie weg. Also, das ist geil. Dieser Film ist eine absolute Ein-Mann-Show wieder für ihn, ja. Also, außerdem ist Snake jetzt nicht mehr, wir haben ja gesagt, weil beim ersten Teil war er noch so relativ normal, was seine Fähigkeiten angeht. Hier wird er zum Basketballprofi.
Ja, großartig.
Das ist doch nicht großartig, das ist furchtbar. Und diese Basketballszene, nein.
Oh, das ist wirklich großartig. Das ist eine der besten Szenen, die ich verhalten habe von dem Film.
Das ist so durch. In einer Szene schmeißt er den Basketball von dem einen Ende des Platzes komplett drüber und trifft.
Genau.
Ey, es muss man einfach nur feiern.
Du, ich verstehe ja noch, wenn die im Original zwei Leute mit großen Streitäxten in einem Ring gegeneinander schicken, weil Barbaren haut euch tot. Warum spielen die Basketball? Also er spielt ja nicht mehr gegen irgendwen. Warum machen die sowas, um ihn dann zu erschießen? Wo ist denn da der Kick hinter?
Es macht Spaß.
Und das Geile ist ja auch, da wird ja vorher schon jemand erschossen, ne? Und die stehen in diesem Käfig. Von allen vier Seiten schießen gefühlt 20 Mann gegeneinander.
Ja.
Warum erschießen sie sich nicht gegenseitig? Die müssen so präzise treffen, um diesen einen Typen in der Mitte zu treffen. Die müssen ja alle links und rechts und umfallen.
Ja, aber es sieht gut aus.
Aber ich habe übrigens gerade beschlossen, ich gucke den auf jeden Fall die Tage und mache, glaube ich, ein Double-Feature draus und gucke noch Star Force Soldier hinterher.
Oh, den müssen wir auch machen.
Der ist übrigens...
Den müssen wir auch noch machen.
Der ist noch
weil den habe ich nämlich auch sehr, sehr gut als schönes Trash-Science-Fiction-Fest in Erinnerung. Und ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, den kann ich gut miteinander kombinieren.
Mit dem habe ich auch meinen Spaß.
Der ist Star Force Soldier geht gar nicht.
Mit dem habe ich auch meinen Spaß. Aber der hier, der ist lustiger, ja, weil wir haben auch so viel Zeug, was keinen Sinn ergibt. Und natürlich, ich weiß, alles, was ich jetzt sage, kann man dem Film zu Lasten legen. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ich find's halt einfach geil und abgedreht und durchgeknallt und mich stört das voll überhaupt nicht, dass zum Beispiel dieses Plutoxin 7, also haben wir noch nicht gesagt, er wird am Anfang des Films mit einem Gift infiziert und er hat eben deswegen 10 Stunden Zeit, sonst muss er sterben. Wie sich herausstellt, ist Plutoxin 7 nur eine starke Grippe. Wo ich mir dann denke, warum sollte man sowas erfinden? Wo ist der Sinn von Plutoxin 7? Einmal angewendet, hat sich das rumgesprochen, da kannst du das vergessen. Ist total schwachsinnig. Ja. Oder die Szene mit den Platzpatronen. Snake Plissken kriegt sein Gewehr und dann fragt er noch, wer von euch, also er steht dann dem einen Polizisten und seiner Gehilfin gegenüber und dann sagt er so, wer von euch gibt mir eigentlich das Gegenmittel? Ja, keiner von uns. Dann knippt er seine Knarre und ballert auf die. Und dann sind Platzpatronen drin. Und dann sagen sie noch, ja, wir haben mit sowas schon gerechnet. Halt mal. Also das heißt, wenn er jetzt nicht geschossen hätte, wäre er in die Todeszone gegangen mit den ganzen Verbrechern, hätte seine Knarre gezogen, hätte geschossen und sich dann gewundert, dass er niemanden erschießen kann? Wie geil!
Ja, aber wenn man das auch hinterfragt, der kriegt quasi dieses Pseudomittel infiziert, was er gar keine Wirkung hat. Ja. Und die geben ihm mal statt 24 Stunden nur 10 Stunden Zeit. Die Chance, dass er das in 10 Stunden schafft, ist sehr gering. So, hätte er nach 10 Stunden gemerkt, ach, ich sterbe ja gar nicht, dann wäre die Mission sowieso gescheitert, weil er sagt, der leckt mich doch, ne? Dann bleibe ich jetzt hier. Also auch das ist halt Blödsinn. So, also noch mehr Blödsinn als ein...
Ja, umso geiler ist es, dieser Film, den kannst du nicht ernst nehmen, den darfst du nicht ernst nehmen.
Aber, ich gönne deinen Spaß daran, aber warum muss man so ein Trashfest machen als Fortsetzung von Die Klapperschlange mit Kurt Russell und von dem John Carpenter, der so ein bisschen auch am Boden lag und wo man gedacht hat, jetzt macht man mal einen geilen Film und dann macht er das. Muss das sein?
Ja, ganz einfach, weil die Klapperschlange sehr düster war und viele Leute ganz traurig gemacht hat und man brauchte einfach was die Leute ein bisschen aufbaut.
Ja, mich nicht. Also ich hätte mich ja gerne gewünscht, dass John Carpenter mal wieder einen guten Film macht. Und das war für mich der Sargnagel leider.
Aber das, was ihr gerade quasi im Zwiegespräch habt, spiegelt ja auch so ein bisschen die Wertungen wider, weil der Film landet nicht bei den Durchschnittswertungen bei extrem scheiße und er landet auch nicht bei extrem gut. Er landet immer irgendwo im Mittelfeld. Also gibt es tatsächlich viele Menschen, die so sind wie Ding Dong, total überschwänglich und sagen, geil, und wahrscheinlich ich auch, ich freue mich jetzt auf die Zweitsichtung. Ja, also nicht zweit, aber Neusichtung und tatsächlich dann eher so die Jerko-Perspektive, die sagen so, boah, muss das denn sein? Und ich glaube, aus diesem Gemisch existiert dieser Film.
Ich freue mich ja auch über so völlig bescheuerte Trash-Filme, so. Aber es muss doch nicht dieser Film sein. Also warum verramscht man das?
Ich sehe schon, du nimmst es sehr persönlich, du magst Snacklisten zu gerne.
Ich nehme das wirklich persönlich, ja? Also... Ich liebe wirklich den ersten Teil, auch wenn es kein Lieblingsfilm ist, weil ich seine Fehler sehe, aber ich finde den fantastisch. Oh, aber das hier, das finde ich, ist eine Grabschändung so ein bisschen.
Ja, ich glaube, ich kann halt echt nicht viel sagen gerade.
Ja, ich glaube, deshalb liegen wir auch so weit auseinander, weil du den ersten Teil halt sehr, sehr gerne magst. Ist vielleicht nicht dein Lieblingsfilm, aber du magst ihn sehr, sehr, sehr gerne.
Ja.
Und ich sag ja, ich würde ihn wirklich sehr gerne mögen, aber es klappt für mich aus diversen Gründen nicht so. Und dieser Film, der bringt mir irgendwie auf eine abgedrehte Art und Weise das, was ich mir für den ersten so vielleicht noch ein Stück weit mehr gewünscht hätte. Und deswegen, und ich mag halt auch Trash-Filme, wenn sie total drüber sind, ja.
Das ist für mich halt auch kein Trash.
Ich weiß, du magst auch Trash. Ich weiß, für Trash mich halt schon.
Das ist halt ein misslungener Film.
Es ist halt... Ja, es ist halt einer von diesen, weißt du, es ist kein Trashfilm im Sinne von, wir wollten bewusst einen Trashfilm drehen, sondern es ist einer von dieser Sorte, wir hatten eigentlich was ganz Tolles vor und sind damit voll auf die Fresse geflogen. Und dadurch ergibt sich dieser
Trashfilm. Nee, ein Trashfilm ist für mich auch nicht, wir wollen einen Trashfilm drehen. Trashfilm ist eher sowas wie, wir hatten was Geiles vor, das funktioniert nicht. Aber das hier ist halt ein schlechtes Beispiel dafür. Also meiner Meinung nach, aber das kann man ja immer anders interpretieren. Ne?
Ja, wir lassen es auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, für euch auch ganz wichtig. Wir wollen unbedingt wissen, unbedingt, unbedingt. Wie steht ihr zu dem Film?
Ja, bitte.
Hm? Ja, ja. Gut, dann ich unterbreche euch beide nur ungern. Das war sehr interessant gerade.
Ich glaube, wir haben unser Pulver eh verschossen.
Ja, ja, ihr seid ja jetzt quasi ausgeballert. Und wie gesagt, ich kann nicht mehr einbringen. Ich habe den sehr, sehr positiv in Erinnerung, aber das ist einfach... sehr, sehr lange her, über 20 Jahre mittlerweile, gefühlt und tatsächlich bald. Und von daher kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall gucken und ich werde dann drunter schreiben, wenn der Podcast erscheint, wie ich ihn dann tatsächlich fand. Ob ich dann eher Team Ding Dong bin oder Team Jaco bin. Ich bin wirklich gespannt, was es wird. Mal gucken.
Ich ahne Schlimmes.
Ich würde dann jetzt hier den Deckel drauf machen. Ich glaube, wir haben beide Filme relativ ausführlich besprochen. Wenn ihr die beiden noch nicht gesehen habt, guckt auf jeden Fall den ersten. Den zweiten, wenn ihr Lust habt. Genau. Und ich hätte jetzt noch mal eine Abschlussfrage, die ich vorhin schon mal eingeworfen habe im Vorgespräch. Und zwar, was man aus diesem Stoff eigentlich heute machen könnte, sollte. Und ich würde schon mal einwerfen, ich hätte gerne eine Serie mit dieser Figur. Da hätte ich total Bock drauf. Da muss man auch nicht immer dieses Recyceln von wegen, er wird immer irgendwo in den Knast reingesteckt, sondern tatsächlich einfach so eine USA-Dystopie, die jetzt einfach 5 Jahre in der Zukunft liegt von jetzt an und quasi dann Snake durch die USA wandern lässt und auf so eine kaputte Gesellschaft trifft. Da hätte ich
richtig, richtig Bock drauf. Und es würde richtig gut funktionieren, glaube ich. Und ich übergebe jetzt aber mal an euch, was ihr so denkt, ob man das nochmal machen könnte, ob man eher ein Remake machen sollte oder sonstiges. Genau. Jakob.
Der Remake stand ja mal eine Zeit lang im Raum. Ich glaube, Robert Rodriguez sollte ja mal ein Remake machen.
Ja, bitte, bitte nicht. Bitte
Gott sei Dank wurde das eingestampft. Also generell Remake und Robert Rodriguez heutzutage.
Schwierig.
Planet Terror.
Der war noch gut.
Das war es dann aber auch.
Ja.
Genau.
Alles gut. Und ich glaube auch, Serie, ja, hätte auch Potenzial. Ich gucke keine Serien, das ist halt so mein Problem. Aber ich glaube tatsächlich, man könnte die Thematik auch sogar mit Snake Plissken heute noch aufgreifen, aber du bräuchtest das Gefängnis nicht mehr. Sondern
ja,
du
musst genau.
einfach sagen, genau, im Trump-Universe, so weit weg sind wir von gewissen Dingen nicht mehr.
Der will doch eine Mauer.
Gerade wenn man Flucht aus L.A. sieht, da wird ja der US-Präsident von Cliff Robertson dargestellt. Also sehr bibeltreuer, sehr, sehr konventioneller und ja, sehr radikaler Präsident, noch radikaler als Donald Pleasence im Original. Ganz ehrlich, die Unterschiede sind nicht so groß. Also es ist kein Witz, also es kann auch übertragen, guckt euch an. Da fehlt nicht mehr viel, von daher könntest du dann einfach auch, ja, weiß nicht, Snake Plissken verhindert den zweiten Sturm aufs Kapitol machen oder so. Oder wie auch immer. Jetzt macht er wahrscheinlich eher mit, ne? Wäre auch gut so. Ne? Ja, steckt Potenzial drin, leider. Aber das liegt nicht daran, dass die Idee so gut gealtert ist, sondern dass die Realität die Idee überholt hat.
Richtig. Ding dong.
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, das würde definitiv funktionieren, den Film eine Neuauflage zu verpassen. Kann man, glaube ich, sehr gut schaffen. Ist auch, glaube vom Setting her, so von der Thematik her, ist es relativ zeitlos. Dystopien gehen eigentlich immer. Ich fände tatsächlich die Überlegung mit Robert Rodriguez wird mir tatsächlich gefallen. Dann könnte man nämlich noch so ein bisschen mehr in Richtung des zweiten Teils gehen, den ich ja sehr gern mag. Und dann wären wir so, ey, Planet Terror hat so die Vibes. Also ich sehe da...
Ja, Planet Terror. Hast du mal andere Robert Rodriguez-Filme nach Machete gesehen?
Ja, ich habe leider Machete 2 gesehen.
Wie hieß denn der mit Ben Affleck, dieser bescheuerte Science-Fiction-Film? Ach, wie hieß der denn?
Ich weiß nicht.
Der mit seinem Gedächtnis gedönst da, so wie...
Schon wieder vergessen.
Ja, ja, der war doch richtig scheiße.
Ja, das war so Inception für Hirngeschädigte. Wie hieß der denn? Der war furchtbar, ja. Ich hab's schon wieder vergessen, aber Robert Rodriguez hat halt auch so sein Mojo verloren irgendwann.
Haben das nicht alle? Ist ja bei vielen so, dass da...
Nicht alle.
Ich habe gerade den letzten Clint Eastwood-Film gesehen. Der war sehr gut.
Scorsese dreht mit 80 Jahren noch... Ja, Scorsese, ne? Mit über 80 Jahren. Das läuft.
Also ich könnte mir vorstellen, dass mit der Klapperschlange schafft Rodriguez es wieder zu seiner alten Stärke. Vielleicht sogar als Miniserie, weil andere Serien sind doof, die werden nicht abgeschlossen oder sonst was oder werden schlechter, siehe Game of Thrones oder sonst irgendwas. So eine Miniserie kann ich mir schon vorstellen.
Ja, Miniserie sehe ich euer Potenzial, wo man genau weiß, wir laufen von A nach B, wir haben dafür, was ich, 4 bis 8 Folgen. Das finde ich gut, aber nicht so als Serie mit, wir gucken mal, was für eine Staffel noch.
Nein, das wäre auch nicht, nichts. Nee, also Miniserie oder Film, könnte ich mir beides vorstellen. Finde ich, würde funktionieren. Die Frage wäre, wer soll Snake Plissken spielen?
Das wäre spannend. Es gibt ja, wie heißt der, Wyatt Russell? Das ist ja der Sohn von Kurt Russell.
Ja, aber...
Ja.
Ich finde ihn nicht so überzeugend. Also der war ja bei Monarch, dieser, oder wie heißt die Serie mit Godzilla Monarch?
Ja.
Weißt du so? Ihr wisst, diese Apple-Serie, da ist er ja eine der Hauptfiguren. Ich finde den nicht so überzeugend.
Nee, aber den könnte man zumindest optisch da reinpressen. Das wäre auch so wie dieses Gimmick, das ist der Sohn von Kurt Russell. Oh mein Gott, für einen Snake, wenn du cool aussiehst und das so ein bisschen rüberbringst, wer weiß. Ne?
Kevin Hart vielleicht.
Ja, genau.
Ui.
Oder Jack Black.
Alle spielen.
Kann alle spielen, genau, ja.
Also Dwayne The Rock Johnson sehe ich da nicht, ja, weil es sieht, glaube ich, auch komisch aus, mit einer Augenklappe das eine Auge immer hochzuheben, so, ja. Weiß ich nicht.
Wenn es dann auf dem falschen Auge ist, dann geht's gar nicht.
Aber es stimmt schon, wenn man so drüber nachdenkt, so diese 80er, 90er Jahre Action-Ikonen, die haben wir gerade nicht. Die gibt's so nicht.
Ich glaub's auch nicht. Nee, aber es sind auch die Filme ja nicht mehr.
Ja, genau. Es gibt's, ne? Also so einfach diese, nicht mehr. Ja.
Diese markanten.
Ja, heute würdest du irgendwie Phantom kommen, da würde Timothy Chalamet die Hauptrolle spielen. Das wäre irgendwie ein bisschen anders. Ne?
Der fällt doch um, wenn er den Raketenwerfer nimmt.
Ach so, nee. Streiche mal weiter die Ziege. So, das war schön. Dann machen wir mal weiter.
Ja. Was wir gar nicht gesagt hatten, wir hatten gar nicht gesagt, das ist eigentlich sehr schlecht, dass wir das nicht gemacht haben, wir haben gar nicht gesagt, was für eine Werf Escape from New York nach sich gezogen hat. Also wie viel Trittbrettfahrer an Filmen, gerade was italienisches Kino.
Wir haben es ein bisschen angedeutet, aber ja, genau.
Ja, das hätten wir aber irgendwie noch, können wir ja jetzt, also Escape from New York war sehr einflussreich und hat viele günstig produzierte Trittbrettfahrer nach sich gezogen. Zum Beispiel sowas wie The Riffs oder Endgame von Joe D'Amato, ein wunderbarer Regisseur. Nein, ist er nicht. Was hatten wir noch? Metropolis 2000 hatten wir. Fireflash von Sergio Martino.
Fast jeden italienischen Film, zu dem ich meine Kritik geschrieben habe, beim Movie. Ich könnte gerne nachlesen. Die spielen da alle drauf ein, ja.
Atlantis Inferno hatten wir.
Atlantis Inferno.
Oh, stimmt.
Deodato. Mhm. Weil man muss ja auch sagen, Escape from New York wird ja gerne immer so als Endzeitfilm und apokalyptischer Film gehandelt. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Wir haben ja eigentlich nur Manhattan, richtig, wo apokalyptische Zustände herrschen. Der Rest ist nicht irgendwie bei Stunde Null stehen geblieben, muss man sagen. So wie bei Atlantis Inferno, den ich gerade gesagt habe. Der wird auch als Endzeitfilm gehandelt und gibt's da gar nicht.
Aber ich glaube, wir schweifen gerade ein bisschen verlieren, glaube ich, viele von den Hörern.
Ja, nein, ich habe damit ja nur noch mal, musste ja doch gefallen. Ich habe noch mal, wie wichtig Escape from New York war.
Und mir gefällt
Jetzt haben ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer ganz tolle, trashige, Filmfutter bekommen. Ja, wenn sie Escape from New York geguckt haben und dann gesagt haben, ich will mehr. Oder Escape from L.A. und gesagt haben, ich will mehr.
Möchten Sie mehr wissen?
Wo wir bei Starship Troopers wären?
Und mir gefallen die alle besser als Flucht aus L.A. Alle, die du hier genannt hast. Das muss ich dazu sagen.
Oh, ja. Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt muss ich euch mal direkt unterbrechen. Dann.
Nee. Jetzt hier.
Ja, Thomas, du brauchst nicht so lachen. Die ganzen Filme, die wir gerade gesagt haben, die kommen noch auf dich zu.
Ah, oh je. Ich glaube, ich widme mich ein anderes Podcast-Format.
Oh, die Riss-Trilogie, das wäre ein Hammer. Ich glaube, da müssen wir
für mich. Ey, ich mag die überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was alle mit denen haben. Ich mag die nicht. Den dritten Teil mag ich.
Aber jetzt schweifen wir wirklich ab.
Ja.
Aber da gibt's Ratten.
Oh, Ratten? Okay, da bin ich dabei, ja.
Ja, siehst du?
Legendäre Schlussszene, aber mehr sag ich dazu nicht.
Okay. Gut, dann wären wir jetzt am Ende. Genau.
Entschuldigung.
Genau, wir sind durch. Es war mir wieder eine Freude. Wir hatten, glaube ich, sehr viel Spaß heute Abend, wir drei. Genau, falls ihr den dann irgendwann mal später irgendwann hören solltet, den Podcast. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Es war mir eine Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann mache ich schon mal den Schlussakt. Ihr findet quasi den Podcast überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und ansonsten teilt uns, verbreitet die Kunde. Und vielen Dank fürs Zuhören, habe ich schon gesagt. Genau, ich sage tschüss und übergebe an Jaco.
Ja, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war mir auch euch beiden wieder eine große Freude, gerade über den ersten, über den Hauptfilm zu sprechen, über den zweiten Film. Das müssen wir noch ausdiskutieren irgendwie. Aber naja, okay, ich bin ja Kummer gewohnt. Von daher, ich freue mich auf die nächste Episode. Wir haben noch gar nicht besprochen, über was, aber lasst euch überraschen. Ne? Und von daher, Ding Dong, jetzt dein Senf und bitte nicht mehr über Flucht aus L.A. reden, weil dann kriege ich irgendwie Kratze.
Also, Flucht aus... Okay, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und da ich mir heute leider kein Zitat überlegt habe, lasse ich jetzt Jaco ein Zitat bringen.
Ernsthaft? Nennen Sie mich Snake. Also einfach geht's.
Billig.
Ja.
Okay, gut. Dann wären wir jetzt durch.
Folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.